Freitag 22.
Aha.
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 Bruder Klaus soll zum guten Gelingen der Friedenskonferenz beitragen. Nun gibt es Selenskyj-Wodka für den guten Zweck. Bruder Klaus betet für guten Ausgang. Sprachschüler senden Friedensbotschaften. Es braucht jetzt einen Vorschlag zum Frieden. Mit diesen Schlagzeilen begrüße ich Sie herzlich zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Heute zum Thema Ukraine-Konferenz auf dem Bürgerstock. Was würde Bruder Klaus raten? Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Roland Gröbli. Er ist Historiker, Germanist und ausgewiesener Bruder Klausenkenner. Roland, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich habe gerade die erste Frage: Wie betrifft dich jetzt rund um die Konferenz und Bruder Klaus das persönlich?
Ich muss gestehen, das mich nicht sehr betreffen. Wo der Krieg losgegangen ist, muss ich sagen, habe ich zuerst mal festgestellt, dass ich null Ahnung habe von der Ukraine. Ich weiss, dass der nördliche Teil von der Ukraine oder der westliche Teil als Habsburgergebiet ist, eine Stadt wie Lemberg, Lev, das ist eine schöne Stadt, eine Suppe, die ich immer mal besuchen will. Aber von der Ukraine weiss ich praktisch nichts. Wirtschaftlich gesehen, und ich bin ja eben auch in einer grossen Firma tätig, wirtschaftlich gesehen hat es ein paar Wochen von der Unsicherheit gegeben, weil die Ukraine zum Beispiel ein ganz grosser Lieferant ist von diesen Kabelbäumen, die man bräuchte in der Automobilindustrie. Aber wenn man alle wissen, das hat sich alles sehr schnell wieder geregelt. Und ja, also es betrifft mich nicht sehr stark. Ob es gut ist oder schlecht, aber das ist nun mal die Wahrheit.
Und merkst du für dich persönlich irgendwo den Krieg Schuss drüber aus, also jetzt außer dem Geschäft?
Also ich merke vor allem im Geschäft, man darf es schon nicht unterschätzen, es hat Zweiteilung von der Welt mit den beiden Grossmächten Amerika auf der einen Seite und China auf der anderen Seite einfach normal beschleunigen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich glaube, da wird noch viel zu wenig darüber geredet und ist sich dann zu wenig bewusst. Und natürlich sieht man etwa im Zug Leute aus der Ukraine. Und da habe ich immer super spannend gefunden, dass halt die Leute aus der Ukraine gekommen sind und einem erklärt haben, wenn man mit Google Translate und so miteinander reden kann. Wie halt, ich sage jetzt eigentlich, was wir uns nicht gewöhnt sind, Flüchtlinge kommen, wo es eine Welterklärung. Aber das ist sicher eine Realität, die ich in meinem Fall natürlich auch von Lateinamerika her kenne. Du weisst es, ich bin mit einer Kolumbianerin geheiratet, wir reden daheim Spanisch. Und da sieht man einfach, wie sich so Volksgruppen problemlos bewegen, weil sie unter anderem von solchen Möglichkeiten eben Gebrauch machen.
Jetzt, wenn wir auf den Bruder Klaus zurückgehen, warum ist eigentlich der Bruder Klaus so wichtig geworden für das Thema Frieden?
Ich glaube, jetzt in der knappen halben Stunde, die wir haben, braucht es eine gesunde Mischung zwischen Faktenwissen von damals, aber auch Interpretation von heute. Und ich möchte anfangen zu sagen, es ist eine Zeit gewesen, wo sehr viele Konflikte sind. Also die Leute haben eine Sehnsucht nach Frieden. Nicht nur beim Bruder Klaus, ich habe gerade letzte Woche eine Geschichte gelesen von einer italienischen Heiligen, die als Friedensheilige gilt, weil sie ihre Stadt Frieden gebracht hat. Und dann, das ist einmal die eins, Bedürfnis nach Frieden. Und dann hat er als ehemaliger Politiker, als erfolgreicher Bauer, der sich zurückgezogen hat, der nichts gegessen und getrunken hat, und das hat ihn berühmt gemacht. Also durch einen persönlichen Lebensweg ist er sehr überzeugend gewirkt und hat eben sehr schnell Leute angezogen aus nah und fern und Reiche und weniger Reiche, die bei ihm Rat gesucht haben. Und er ist darum schon vor dem Stand der Verkommnis als Freund des Friedens bekannt gewesen und wird sogar mit dem Begriff in einer italienischen Quelle erwähnt. Also über die Landesgrenzen raus schon als Freund des Friedens bekannt gewesen.
Und wenn er jetzt heute auch wieder im Zusammenhang mit der Sehnsucht nach Frieden genannt wird, auf was nimmt man denn da echt am meisten Bezug?
Also aus heutiger Sicht eindeutig am meisten Bezug nimmt man im Zusammenhang mit dem Stanzenverkommnis. Das ist im Dezember 1481, wo sich die damalig achtörtige Eidgenossenschaft darauf geeinigt hat, Freiburg und Solothurn aufzunehmen in den Bund. Und das ist eine zehnörtige Eidgenossenschaft geworden. und gleichzeitig auch eigentlich die alten Bündnissysteme rund um den Vertrag mit Zürich von 1351 auf eine neue gemeinsame Plattform zu stellen. Und von dort an der Bund von der Eidgenossen nicht mehr alle 10 Jahre, sondern alle 5 Jahre nichts zu beschwören. Mhm. Das ist ganz wichtig. Der Begriff Eidgenossen kommt ja daher, dass sie dafür bekannt sind, dass sie eben alle 10 Jahre oder mit der Zeit eben alle 5 Jahre den Bund immer wieder neu beschworen haben und neu geschworen haben, dass man eben zusammen haben und das gemeinsame Bündnis über alle anderen stellen. Also das Stanzenverkommnis ist ein herausragendes Ereignis. Und was eben bis in die heutige Zeit nachhalt, ist, als ist er ist die Person gewesen, die es verstanden hat, Stadt und Land und damit auch verschiedene Lebenskonzepte, auch verschiedene politische Konzepte, Landsgemeinkantone versus Schultheissen oder Bürgermeistersystem, also eher aristokratische, von oben nach unten durchorganisierte Demokratie und Landsgemeindemokratie, dass die eben einen gemeinsamen Nenner gefunden haben oder eine gemeinsame Plattform. Etwas, was zum Beispiel in Süddeutschland nicht gelungen ist, da haben sich eigentlich immer die Adligen durchgesetzt gegen die Bauern.
Mhm. Jetzt in dieser Quelle, die du genannt hast, aus Italien, dort ist der Bruder Klaus schon sehr früh als Friedensstifter dann auftaucht. Oder habe ich das, also ist das etwas gewesen, was man einfach kennt hat, denn also weit über die Obwaldner Grenzen raus?
Gut, es ist eine Quelle, die einfach sagt, es gibt einen Freund des Friedens, der Freund des Friedens rät die auch dazu, dass eben die Schweiz und die Italiener zusammenarbeiten. Denn wo Krieg herrscht, da zürnt Gott. Also das ist der Zorn Gottes, ist eigentlich dort, wo es keinen Frieden gibt. Das ist aber ein Topos, wo man einem sonst begegnet. Also mein Bruder Kleis, er sagt ja in einem Brief an Berner, weil Frieden ist allweg in Gott. Denn wo Gott ist, da ist Frieden. Oder wo der Frieden ist, da ist Gott. Und das gibt es auch ähnlich in einer Chronik von einem Berner. Da habe ich gerade den Namen vergessen. Also das ist sicher ein Topos, dass Gott hat den Krieg nicht gerne und er hat da als Freund Gottes und eben als Freund vom Frieden muss er offenbar schon in dieser Art gewirkt haben oder in dieser Art Ratschläge gegeben.
Also das heisst, man hat ihn sehr früh dann als, soll ich das sagen, eher als Eremit kennt und weniger jetzt als Politiker oder Grossbauer oder so etwas.
Er ist sicher bekannt worden als Eremit und eben auch als, weil er nicht gegessen und nicht getrunken hat, als lebiger Heiliger. Wobei, das ist ein Topos, was im 15. Jahrhundert relativ viel gibt. Aber dass wir ihn heute noch kennen, hat sicher mit dem Stanzenverkommnis zu tun, beziehungsweise eben damit, dass er nicht nur eine religiöse Leitfigur war, sondern eben auch eine politische Leitfigur geworden ist und dann auch für die Eidgenossenschaft so eine Art wieder der übergeordnete Gott, der sei aber über die Reformation raus, das ist ein massiver Eingriff gewesen, eine massive Veränderung im Innenverhältnis, dass er eben von beiden Seiten anerkannt ist als religiöse Figur. Und ich glaube, zur Lebzeit, wenn sie damals in Kirche nicht unbedingt eine gute Rolle spielt, dann sucht man halt andere Möglichkeiten und andere Vorbilder, die einem helfen, ein besseres Verständnis haben, was ist eigentlich gewünscht und was würde beitragen zu einem besseren Leben, zu einem friedlicheren Leben. Oder?
Kann man sagen, dass der Bruder Klaus gerade durch seine politische Tätigkeit auch eine glaubwürdige Rolle hat können spielen in diesen Konflikten?
Das ist sicher so, das ist sicher so. Und ich glaube, etwas, was wir heute auch nicht mehr so viel gesehen, aber er war ja ein erfolgreicher Bauer gewesen. Und er war ein erfolgreicher Bauer in einer Zeit, in der der Umstieg erfolgt ist, von Ackerbau auf Graswirtschaft, vom Allmend, vom Gemeinnutzen zum Eigennutzen, also sprich auch Altwirtschaft und eben die Aufteilung der Güter. Also der Pirmin Meier, der da sich sehr intensiv mit dem beschäftigt, der nimmt an, der Bruder Kleis, also nicht als Vorfragen, Hof übernommen mit etwa 5 Kühe und hat also einen Hof übergeben mit etwa 25 Kühe. Also das ist ja also mehr als nur ein erfolgreicher Bauer. Das zeigt eben auch, er ist Teil gewesen von dieser Entwicklung, die man damals genauso als rasant empfunden hat wie heute. Und sein Rücktritt ist nicht erfolgt aus einem Scheitern raus, sondern aus einem bewussten Entscheid, dass er nicht mehr in dieser Welt sein will, sondern eigentlich den Rest von seinem Leben mehr dem Seelenheil widmen. Man könnte ja plakativ sagen, die Menschen haben zwischen dem irdischen Frieden und dem göttlichen Frieden. Das ist so das Ziel gewesen. Das sind so die beiden Pole gewesen. Und dass er gefunden hat, jetzt mit 50 habe ich meine Arbeit da. Und jetzt darf ich das machen, was mir im Innersten mich bewegt, nämlich am Frieden für Gott schaffen und mit eben das ewige Leben und auch die Abkehr von dieser Welt wollen erreichen. Und dass er da ein absolut glaubwürdiger Vertreter war, wird auch von den Zeitgenossen erkannt. Die Landsgemeinde hat ja beschlossen, ihm eine Kirche zu bauen. Nicht die Kirche hat das entschieden, die Landsgemeinde. Und ich glaube, es gibt niemanden, der so kritisch ist wie die eigenen Landsleute. Also wenn die überzeugt sind, da ist einer, der wirklich eine Berufung hat und wo das auch glaubwürdig lebt, dass man bereit ist, ihm eine Kappe zu bauen und erzählen. Das ist eigentlich eine unglaubliche Anerkennung und das hat sicher ausgestrahlt.
Aber es ist, denkst du, dass es heute auch noch solche Figuren gibt? Jetzt weißt du, die so wirtschaftlich erfolgreich sind und dann gesellschaftlich wirken?
Ich glaube, wenn man den Fächer genügend öffnet, auf jeden Fall. Wir sind einfach, ich glaube, die Leute gibt es immer, es braucht immer beides. Es braucht einen Sender und es braucht einen Empfänger. Man muss auch offen sein für so Botschaften. Und ich glaube, es ist ja nicht so, dass da der Hinterste letztlich gefunden hat, das ist jetzt ein Vorbild. Also, das, was im Standesverkommnis rausgekommen ist, nämlich eben die Aufnahme von Solothurn Freiburg und der Bund auf einer grösseren Ebene, der achtörtige Bund, im Gegensatz zum Bund, den sie vorher hatten, nur mit Luzern, beziehungsweise Einzelbündnis mit anderen Ständen, mit anderen Kantonen. Das ist gerade in der Innerschweiz nicht nur positiv gesehen worden. Man hat das Gefühl gehabt, man hat sich etwas reingeritten. Also ich bin überzeugt, die gibt es auch heute. Wir müssen aber bereit sein, das zu sehen. Und wir müssen auch bereit sein, vielleicht aus einem gewissen Schema auszubrechen. Also für mich ist einer der Lieblingssätze von Richard Rohr, Kapuziner, du kennst ihn auch, wo sagt, wir können dies einfacher in neue Lebensverhältnisse hineindenken, als das Leben an neue Denkweisen anpassen. Es ist viel anspruchsvoller, merke ich, will etwas ändern und dann das auch durchziehen und das auch machen. Dann wird man auch nicht immer verstanden. Ich bin überzeugt, die Lehre gibt es auch heute und dann müssen wir nicht nur in der Schweiz oder in der Schweiz schauen, sondern auch weltweit. Und es gibt ja immer wieder auch charismatische Figuren, die sehr viele Menschen anziehen können.
Jetzt hat er ja damals eben den Frieden gemacht. Was hat er denn genau gemacht, der Bruder Klaus, damals, wo man heute nachvollziehen
könnte? Also ich glaube, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine-Konferenz ist wichtig zu verstehen, dass die Friedensverhandlungen oder die Diskussionen innerhalb der Eidgenossenschaft und mindestens 4 Jahre gedauert, kommt ein bisschen darauf an, wo man anfängt, etwa um 1476, das ist nach der Schlacht bei Murten, wo der Sieg von der Eidgenossenschaft über den Burgunderkönig, den Karl, den Kühne, einfach verlangt hat, dass sich das, die Eidgenossenschaft, dass sich die muss institutionell anders aufstellen, vielleicht ein bisschen stabiler, ein bisschen klarer geregelt. Dann haben wir noch Streit gehabt über die Verteilung von der Beute. Und 1481, das ist schon 5 Jahre später. Also es ist einmal eine Zeit durchgegangen. Dann, das ist jetzt ein bisschen Faktenwissen, das einfach zwingend ist, dann haben die Städte nach dem Burgunderkrieg ein Bündnis geschlossen mit Solothurn und Freiburg, also Zürich, Bern, Luzern. Und dann haben die Landkantone, Urschweiz, Unterwalden, Zug, mit dem Bischof von Konstanz einen Vertrag geschlossen, ein Bündnis. Und nicht Obwalden, Schweiz und Uri haben dann geknackt und gesagt, Luzern, ihr habt einen Bund mit uns seit 1332. Wir sind nicht gestattet, mit den anderen Kantonen, mit den anderen Städten das Bündnis einzugehen. Also wir haben einen Gerichtsfall gehabt. Und wir haben aber parallel dazu immer auch politische Verhandlungen gehabt.
Und der Bruder Klaus ist denn von Anfang an dabei gewesen?
Der Bruder Klaus, das sieht man, ist vor allen Dingen von Luzern immer wieder einbezogen worden. Es sind aufgrund von der Spesen mehrere Ratsbotschaften, die zum Bruder Klaus sind, nachweisbar. Und es gibt häufig einen Zusammenhang mit Tagsatzungen, wo das ein Thema war. Also von dort her ja. Und man wüsste ja von Bernardo Imperiali, Allerdings ein paar Jahre später, der Bruder Klaus Fürchter, italienische Sondergesandte vom Herzog von Mailand, der gesagt hat, ich fand ihn von allem gut unterrichtet.
Und also, was
hat er schon gewusst, was los ist.
Und was denkt man, was hat er denn genau gemacht, der Bruder Klaus?
Das ist jetzt ein bisschen die Schlussfolgerung, es tut mir leid, dass es ein bisschen komplex wirkt. Der Schluss ist eben rausgekommen, man hat nicht die Klage und also das Gericht entscheiden, das wäre nämlich nur zwischen der Urschweiz und Luzern, sondern man hat eine politische Lösung gefunden, auf einer höheren Ebene, in einem grösseren Kontext, in dem die 8 alten Orte einen Vertrag geschlossen haben, wo im Wesentlichen ist der Zürichbund von 1351, aber nun mit allen Vertragsparteien, also mit Bern, auch mit Glarus. Und man hat Freiburg und Solothurn ebenfalls in das Bündnis aufgenommen, allerdings in einem Zusatzvertrag. Und der Diebold Schilling, der anwesend war in Stanz, der als Chronist darüber geschrieben hat, hat gesagt, der Rat vom Pfarrer Amgrund, der ist ja zum Amt gegangen, zum Bruder Klaus, hat gesagt, los, die werden sich nicht einig, es droht, dass das wieder aus dem Rand geht, kannst du uns helfen? Der Rat vom Amgrund, den er da überbracht hat, von Niklas Vorführer, sei nur den Zugesatz, der also nur in denen gesagt wurde, die im Gerichtsfall beteiligt waren. Und wahrscheinlich darum nicht überliefert, weil es im Kleinen geblieben ist. Wenn man aber die Vertragsentwürfe anschaut, kann man sagen, die Änderungen bestand darin, dass Freiburg und Solothurn gewisse Einschränkungen haben müssen auf sich nehmen, aber die Innerschweiz hat ihren Widerstand aufgegeben gegen ein Bündnis von der 8-örtigen Eidgenossenschaft, die eben auch zur 10-örtigen Eidgenossenschaft geworden ist. Also,
und was
wenn immer sie Rat, Entschuldigung, sein Rat muss im Sinn gewesen sein, haben den Mut, ein bisschen grösser zu denken und haben dann die politische Lösung an einer rechtlichen Lösung vorziehen.
Und du meinst, das wäre auch etwas, was er heute könnte sagen?
Ja, das könnte er auch heute sagen, weil ein paar Monate später hat die Stadt Konstanz, die auch einen Streit mit den Eidgenossen, es war nicht schwierig gewesen, mit den Eidgenossen Streit zu haben, hat der Bruder Klaus um Rat gebeten und er hat ihnen geschrieben, ich habe ihre Bitte schon verstanden, ich kann aber nicht mehr tun, als Gott will, aber mein Rat ist, suche eine freundschaftliche Lösung, nur im schlimmsten Fall soll die schlechteste Lösung, nämlich das Recht, angewendet werden. Also eine friedliche Lösung ist an einer rein rechtlichen Lösung immer vorzuziehen. Und von dort her, ich glaube, das ist eine allgemeingültige Aussage fast, oder ist von ihm sicher so gemeint gewesen, eine Lösung, die man in der Verhandlung findet, wo man eben letztlich mit Freundschaft, hat ja auch mit Vertrauen zu tun, hat auch zu tun, dass man den anderen hört, dass man den anderen zulässt, dass man auch versteht, dass der andere auch Anliegen hat, die vielleicht nicht unberechtigt sind. Das ist immer besser als ein Gerichtsurteil, das auch weitergezogen werden kann oder wo letztlich dazu führt, dass es gar keine Lösung ist. Also ich glaube, das ist eine allgemeingültige Aussage, die man immer richtig und im Kontext und unter Berücksichtigung der Faktoren sicher auch an den anderen Orten anwenden.
Also seine Ratschläge oder seine Räte sind ja sehr wirksam gewesen. Was denkst du, was hat die Wirksamkeit ausgemacht? Warum ist das so glaubwürdig gewesen?
Also er ist sicher als Person sehr glaubwürdig gewesen, aber ich glaube, man muss da wirklich auch den Satz ernst nehmen. Ich kann nicht mehr tun, als Gott will. Es braucht auch die Bereitschaft, zum Willen miteinander Lösungen zu finden. Und wenn ich jetzt da vorher gesagt habe, Luzern hat sich am meisten um ihn bemüht, das war auch der grösste Profiteur von dem Friedensschluss vom Stanzenverkommnis. Im Fall vom Streit mit Konstanz sind Luzerner die, die am meisten dagegen waren. Also, darum ist es braucht immer eine Bereitschaft, von allen auf den anderen zuzugehen. Ich glaube, das hat einen wesentlichen Einfluss gehabt.
Aber könnte man auch sagen, dass es irgendwie geschafft hat, die verschiedensten Motive, die die Gegner hatten, irgendwie anzusprechen?
Ich glaube, im konkreten Fall und in dem Moment ja. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was für die heutige Zeit gilt. Es gibt immer wieder das berühmte Window of Opportunity. Es gibt ein Zeitfenster, wo etwas möglich ist. weil auf allen Seiten die Erkenntnis überwiegt, dass ich vielleicht so ein schlechter Frieden oder ein schlechter Kompromiss besser ist als eine Fortsetzung von der Gegenwart. Aber es braucht immer auch den Moment. Und im Fall vom Stammverkommnis dürfen wir nicht unterschätzen, weil ja nachher mit der Reformation sich die Eidgenossen nicht mehr kennen auf eine Schwuresformel, eine Eidesformel einigen, hat mir über die Jahrhunderte das Stammverkommnis eine Bedeutung bekommen, die die Gegenwart nicht gesehen hat. Und da darf ich vielleicht auch sagen, zum Bürgerstock, der jetzt stattfindet, so wie damals eine mehrjährige Verhandlung gebraucht hat, so wäre es auch falsch, jetzt zu erwarten, dass es eine Friedenskonferenz und dann ist Frieden. Und wir wissen nicht, eben nicht in ein paar Jahren, dass in einem ganz anderen Licht dasteht. Aus einem einfachen Grund, weil vielleicht da eine Grundlage gelegt wird, wo sich dann als sehr hilfreich und sehr konstruktiv erweist. Oder? Also da müssen wir einfach immer auch Bereitschaft haben, dass, wenn wir es in der Gegenwart erleben oder die Leute damals, im Nachhinein durchaus kann anders gesehen werden.
Also eben, dass man durchaus kann sagen, es könnte sich lohnen, wenn sich am Wochenende die Staatschefs auf dem Bürgerstock treffen, auch wenn wir das jetzt noch nicht wissen.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt da über meine Kompetenzen rausgreife, ich meine, der Bruder Klaus hat auch gesagt, ihr müsst aufeinander hören. Und aufeinander hören setzt euch voraus, dass alle am Tisch sitzen, die dazu gehören. Und wir wissen, dass weder Russland noch China an dem Tisch sitzt. Und das ist natürlich für die westliche Welt eine verrückte Sache. Wenn vor 20 oder 30 Jahren hat man gesagt, ob China dabei ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und wenn heute oder am Wochenende die westliche Welt sagt, Wir sitzen da, wir wollen miteinander reden, aber wir wissen, es braucht auch China, es braucht auch Russland. Dann ist das eine Anerkennung von einer neuen Weltordnung und von einer neuen Gegenwart, die möglicherweise eben gerade eine Voraussetzung ist, dass China sagt, okay, wir sitzen da hin, weil wir haben klar zum Verstehen, wir fehlen, es ist eine Lücke da, wenn wir nicht dabei sind. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was mir ins erste Sinn kommt, wenn wir von Frieden reden, aber eben, das ist ein Prozess, das geht manchmal länger. Und ein Stammverkommnis, da haben wir also sechs Entwürfe von dem Vertrag, der sich über Jahre hinweggezogen hat. Und da sind immer wieder Änderungen passiert und neue Anläufe und Sprechen kleiner und so weiter und so fort. Oder?
Jetzt gibt es ja am Wochenende auch Friedenswanderungen von Stans in Ramft, es gibt eine von Sachsen in Ramft. Welche Bedeutung kann man denen geben, auch im Rückblick auf das Stanzverkommnis?
Ich glaube, man darf das nie unterschätzen, die Bedeutung, die es hat, wenn Menschen zusammenkommen. Also da können wir jetzt auch durchaus im christlichen Sinn sagen, wo zwei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mit unter ihnen. Es gibt eine Kraft, es gibt eine Energie, es gibt Kraftbilder, das ist auch wichtig und das hilft auch. Hat es einen direkten Einfluss, hat es einen Einfluss auf kognitives Wissen, hat es einen Einfluss auf verstockte Köpfe. Das muss nicht, das war vorher falsch gefragt, das sind zwei Ebenen und Lösungen kommen immer nur davor, dass vom Loslassen. Und darum bin ich überzeugt, dass sei es jemand, der daheim betet, oder sei es jemand, der mit anderen gemeinsam auf eine Wanderung geht. Es sind ein Beitrag, der letztlich in einen grossen, unendlichen Topf kommt, wo wir im Einzelnen nicht mehr sagen können, was hat was beeinflusst. Ich finde das ein sehr schönes Zeichen und ein sehr wertvolles Zeichen. Und ich finde es ist sicher kein Zufall, dass der Förderverein auch den Zusammenhang herstellt mit dem Besuch von Adenauer, der mehrmals am Ramft war und mehrmals im Grab war vom Bruder Kleis. Und der Befreiung von den letzten Staatsgefangenen, Kriegsgefangenen in Russland. Das sind so Punkte im Leben von einer Nation, die im Nachhinein oft die Bedeutung bekommen, die man im Moment gar nicht gesehen hat.
Also darf man sagen, dass die Verbindung von Spiritualität und Politik nach wie vor etwas Wertvolles ist?
Unbedingt. Und man darf ja nicht vergessen, es geht uns ja so, wenn wir mit jemandem im Streit sind, sind wir manchmal Gott froh, es gibt jemanden Drittes, der einem weg, wenn er eine Brücke baut und sagt, ja, also, schau, ich wollte eigentlich nicht Frieden machen, aber dem zu lieb oder diesem zu lieb oder jenem zu lieb, mache ich es halt. Also, darum ist also so eine Wanderung, so ein Gebet, jede Aktion ist letztlich ein Beitrag, um an dieser Brücke zu bauen, die es bräuchte, damit zwei voneinander zugehen können. Sei es im Kleinen, sei es im Grossen.
Was wünschst du dir jetzt, dass die Leute auf dem Bürgerstock so von denen würde hören, die jetzt auf dem Weg gerampft sind?
Also das erste Mal, was ich ganz riesig finde, ist ja Bruder Kleiser Statue, ist auch im Bürgerstock oben. Das ist die Statue, wo zuerst in der Kirche war in Sachsen, dann sind sie seit vielen, vielen Jahren im Rathaus in Stans. Und da haben wir ja im Gedenkjahr haben wir ja eine Kopie gemacht vom Rochus Luisi. Super, super, sehr starke Figur, die jetzt im Rathaus zu Arnen ist. Die sind einverstanden gewesen, der Bürgerstock ist einverstanden gewesen. Also der Bruder Kleis ist im Bürgerstock oben. Und das, wo die Gedanken und die Wünsche von all denen, die wandern, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man auseinandergeht, schon irgendwo im Blick hat, es muss weitergehen. Das ist eigentlich letztlich der einzige Weg, der uns hilft, dass wir miteinander reden. Und dass ja bereits die Rede davon ist, es gäbe eine Fortsetzung, wenn auch im Mittleren Osten, ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie sich die Weltordnung verändert hat und eine Form von Anerkennung, dass es eben eine Lücke hat in dieser Konferenz. Aber der erste Schritt ist immer der schwierigste Schritt. Und dass der jetzt da gemacht wird, das darf ich auch mit Stolz erfüllen. Erwarten, dass es schon der letzte Schritt ist, das wäre, das wissen wir, das ist nicht realistisch.
Und da können wir uns durchaus auch auf den Bruder Klaus berufen, dass das wichtig ist, einen ersten Schritt zu machen.
Unbedingt, unbedingt. Das ist, man muss aufeinander hören, das hat er damals gesagt, hat auch der Peter Vomat in seiner Rede damals zum Gedenkjahr sehr betont. Und das ist irgendwo, entspricht ein bisschen der Schweizer Kompromisshaltung. Man muss aufeinander hören, man muss auch die andere Seite hören. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo die Schweiz als Beispiel ist, dass man mit dem sehr gut fahren kann.
Wir kommen schon langsam gegen das Ende von unserer Halbstunde. Was ist für dich das Wichtigste, was wir sollen in Erinnerung behalten, wenn wir Bruder Klaus Bürgerstock-Konferenz kehren? Was würde uns auch der Bruder Klaus sagen, was wir müsste in deinem Kopf behalten?
Also er hat gesagt, Gehorsam ist die grösste Ehre und Gehorsam im Sinn von Hören, aufeinander hören. Und aufeinander hören heisst immer auch den anderen ernst nehmen. Ich glaube, es steht und fällt mit dem, auch die andere Seite ernst nehmen und auch auf der anderen eben hören. Und im Zusammenhang mit der Bürgerstock-Konferenz ist für mich der ganz entscheidende Punkt, anerkennen, dass es zu einem Frieden gehört, dass eben auch die andere Seite da ist. Und ich vermute sogar, das ist etwas, wo China möchte hören, wo Russland möchte hören und wo wir auch anerkennen, es braucht auch die andere Seite, um wieder Frieden zu schließen.
Also von dort her können wir nur hoffen, dass der Bruder Klaus von möglichst vielen Menschen am Wochenende gehört wird oder beziehungsweise, dass möglichst viele Menschen am Bruder Klaus auch eine Stimme geben in den nächsten Wochen und in den nächsten Tagen.
Ja,
danke vielmals, Roland Gröbli, für deine Gedanken. Wir kommen jetzt schon langsam am Schluss von unserem Gespräch. Vielen Dank für deine Einsicht in die Geschichte, aber auch, was die Geschichte heute kann bedeuten kann, wenn wir eben mit dem Bruder Klaus oder als Bruder Klausenstatue auf dem Bürgerstock die Verbindung herstellen. Am nächsten Mittwoch fällt unsere Sendung aus. Wir haben einen internen Anlass, aber in 2 Wochen treffen wir uns wieder. Es wird ja dann in Europa immer noch geschüttet. Und darum werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, was bedeutet es denn eigentlich, Fan zu sein und wie passt das so in unsere Welt hinein. Ich möchte aber auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass am Freitag, der kommende Freitag, der Friedensmarsch in Rampf stattfindet. Der fährt an am 4. im Rathaus in Stans und führt dann in Rampf. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, von Sachsen aus in Rampf zu laufen. Sie findet das auf der Website vom Förderverein vom Bruder Klaus und auch auf der Website von Ethik 22. Und weil ja nicht alle können mitlaufen, werden die Impulse, die unterwegs gemacht werden, auch online möglich sein zum Zuhören. Sie findet den Link jetzt im Chat innen von unserem Gespräch. Dann könnt Sie über Zoom direkt zuhören und könnt von daheim aus das Anliegen mittragen oder auch weiterempfehlen. In dem Sinn, danke ich dir noch einmal, Roland, ganz herzlich für deine Gedanken. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Und es geht uns ja immer so, wie Sokrates mal gesagt hat, wir haben gut miteinander diskutiert. Wir haben sicher noch nicht genug über den Bruder Klaus geredet. Darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und das Mitmachen.
Dir auch herzlichen Dank und allen, die zugelassen haben.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen. Es ist ja spannend, gell? Der Bruder Klaus ist ja immer im Rampf geblieben. Er ist ja eigentlich nicht fort, Ratschläge.
Das ist sicher so. Und er ist ja eine Figur, die sehr stark verbunden ist mit dem Ort. Es ist ja interessant, dass Leute sagen, ich gehe zum Bruder Klaus und dann erzähle ich vom Rampf. Und das ist schon, es ist ein Kraftort. Aber es gibt auch die Aussage, er sei immer wieder in Einsiedeln gewesen, aber wie und auf welchem Weg er dort angekommen sei, das wissen wir nicht. Ja. Das wäre dann ein Hinweis, du kannst vielleicht sagen, das Wort, dass er quasi eine Art Gedankenübertragung gemacht hat, oder? Und es gibt ja auch den Satz, schon relativ gleich, er hat auf dem Weg nach Einsiedeln ein einziges Vaterunser gebetet. Genau. Was ja dann ausdrückt, die Faszination eben, wo vom, nicht vom langsamen Betten, aber von dem intensiven Kauen von jedem Wort, oder?
Ja.
Also er ist schon als ein grosser Better wahrgenommen worden und wirklich als ein tiefsinniger Denker, oder? Also die Faszination ist gross gewesen. Auch bei der Jugend, das wissen wir heute auch zu wenig, aber für die Jugend ist er, Stück weit auch in der Zeit, wo man wie einen neuen Nullpunkt sucht, hat einen Eichpunkt. Was ist denn eigentlich Christentum, oder? Ein Johannes Trithemius oder ein Geiler von Kaisersberg, also brillante Leute aus der vorreformatorischen Zeit, oder sind das Junge zu ihm und haben also ein Leben lang mit grosser Eindruck und mit grosser Begeisterung von ihm geredet und geschrieben, oder?
Eben von dort her kann man sagen, er ist eigentlich viel mehr als einfach ein Katholik, der im Rampft gelebt hat.
Katholik sowieso nicht, er ist vorreformatorisch, er ist einfach ein Christ. Und David Collins, das ist ein Professor in Amerika, Jesuit, hat in seiner Doktorarbeit geschrieben, Niklas Vaufluer sei der heilige Superstar vom 15. Jahrhundert. Wir unterschätzen in der Schweiz seine europaweite Bedeutung, die er hatte im 15. Jahrhundert.
Ja, und ich glaube, er wird auch von den Sufis also geehrt, also einfach aus in diesen spirituellen, ich sage jetzt mal, grossen, mystischen Kreis.
Ja, absolut. Wir wissen das ja in den Gesprächen über Religion. Die sich am besten verstanden, sind die, die für mich in der Religionswissenschaft machen, weil am Schluss, man findet sich auf einer gemeinsamen Werteebene. Absolut, ja.
Und was würdest du sagen, was sind die Kernwerte von Bruder Klaus?
Ja, es ist natürlich am Schluss, wenn es darum geht, wie gewinne ich ewiges Leben, dann ist es einfach das Bewusstsein, ich kann nichts mitnehmen, was vergänglich ist. Und vergänglich ist Ehre, vergänglich ist Ruhm, vergänglich ist Geld, vergänglich ist alles, was eben in dem sie nicht göttlich ist, oder? Und unvergänglich ist eben alles, was göttlich ist. Das ist Frieden, das ist Harmonie, das ist Respekt, Liebe. Jede Auferstehung ist immer eine spirituelle Auferstehung, oder? Es ist alles loswerden, was zu dieser Welt gehört. Da hat er eine eigene Sprache. Es ist überhaupt keine biblische Sprache. Es ist sehr eine Sprache von einem Bauer. Es ist eine Sprache von jemandem, der vom Land kommt. Und ich habe jetzt angefangen, einen Vortrag halten über seine Visionen. Hochschwierig für uns, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, aber etwas vom Grossartigsten, was es gibt in der christlichen Mystik. Oder seine Visionen sind vom Besten. Unglaublich archaisch, unglaublich kräftig, unglaublich berührend. Oder?
Weiss man das eigentlich, hat er bei diesen Ratschlägen die Leute auch etwa die, ich sage jetzt mal, ins Enkel gestellt oder hat ihnen einfach Fragen mit auf den Weg gegeben? Weiss man da etwas?
Also es gibt eine Doktorarbeit über lebendige Heilige. Und dort wird gesagt, die lebendigen Heiligen haben eigentlich drei Funktionen. Sie haben Geschichten für die armen Leute, sie haben eine Belehrung für die Gelehrten und sie haben für die Reichen haben sie Mahnungen. Oder? Es wird aber dann auch gesagt, die Mahnungen werden jeweils umso prägnanter, je länger sie schon gestorben sind, oder? Also, Duckwig, kann man natürlich sagen, Standsverkommnis hat er schon den Herren ins Gewissen geredet und gesagt, nein, jetzt gebe ich euch einen Widerstand auf, dass ihr nur wenn mit Luzernenbund habt, die Welt hat sich verändert, das braucht das Bündnis in einem grösseren Kontext. Aber wissen tun wir das nicht. Aber es gibt auch Leute, es gibt dann relativ schnell auch Geschichten, zum Beispiel eine Frau, die zu ihm geht, weil sie der Meinung ist, ihre Mann sei fremdgegangen. Und dann hat es aber so viele Leute bei ihm, sie kommt gar nicht durch. Und dass er irgendwann aufschaut und sagt, übrigens, die Frau, die da ist, weil sie meint, ihre Mann ging fremd, gehen sie wieder heim, sie täuscht sich. Oder, also scheinbar schon, dass er rein, wir können den Leuten so Sachen sagen. Aber ja. Das, die ja übrigens geschrieben haben, die haben ja eigentlich, das sind ja alles Leute, die haben können schreiben. Das ist ja mal schon eine Einschränkung, oder?
Ja, da kommen wir jetzt mal, fragst
den Burgdorfer Jüngling Zinn, der uns fragt, soll ich weltgeistlicher werden, soll ich in ein Kloster gehen, und wenn schon in welches Kloster, oder? Und wo er dann sagt, also wenn du nicht hundertprozentig überzeugt bist, dann gehst du gescheiter wieder heim.
Und ja, ja.
Das hat mir gelangt, aber er kommt das zweite Mal, weil er gemerkt hat, ja, im Moment hat es gestummen, ich bin jetzt wenig, aber er ist dann gleich noch das zweite Mal gekommen. Also, ich denke schon, dass er den Leuten gegenüber ehrlich ist, aber konstruktiv, wenn wir das jetzt ja. Nur sagen.
Ethik 22.
Aha!